ARD.
Vor vielen Jahren hieß es immer, das sei so der heilige Gral der Wissenschaftler. Man forsche seit Jahrzehnten, aber ob da je was kommt, weiß man nicht.
Lange gab die Politik in Deutschland wenig auf die Kernfusion. Doch seit einiger Zeit hat sich die Stimmung gedreht. Auch beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Wir sind in einer ganz anderen Situation. Es hat erste Durchbrüche gegeben, hoffnungsvolle Ermutigungen.
Deshalb träumen manche in der Politik nun von einem Fusionsreaktor, und zwar möglichst bald. Zum Beispiel Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.
Wir müssen die Fusionstechnologie voranbringen.
Ein Kraftwerk, das Atomkerne verschmilzt und dadurch Energie erzeugt, CO2-frei und klimaneutral. Ein Reaktor viel sicherer als ein Kernkraftwerk, sein Atommüll soll nur einige hundert Jahre lang strahlen und nicht Jahrmillionen. Junge Start-up-Unternehmen behaupten, sie könnten sowas in 15 Jahren bauen, vielleicht schon in 10. Aber wie realistisch ist das? Ich heiße Frank Rothelüschen und bin dieser Frage nachgegangen.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Die Idee ist alt. Seit Jahrzehnten versucht sich die Forschung daran, eine Energiequelle zu finden, die nahezu unerschöpflich ist. Ein Fusionsfeuer, ähnlich wie im Inneren der Sonne. Doch das ist schwierig, denn um zwei Atomkerne zu verschmelzen, muss man sie sehr, sehr nahe aneinander bringen. Dazu ist eine Anschubenergie nötig, ähnlich wie es zum Kerzenanzünden ein Streichholz braucht. Doch anders als beim Streichholz ist diese Energie bei der Kernfusion enorm groß und deshalb gelangen der Forschung bislang nur kurze, bescheidene Zündfunken. Doch die wurden in letzter Zeit immer stärker.
This demonstrates it can be done. This is the fundamental building block of an inertial confinement fusion power scheme.
Dezember 2022. Stolz verkündet Jennifer Granholm, damals Energieministerin der USA, dass der kalifornische Riesenlaser NIF seine erste Fusionsreaktion geschafft hat. Und im Oktober 2023 gelingt am europäischen Versuchsreaktor JET ein Weltrekord.
On October 3, 2023, JET achieved a monumental result to unleash 69 megajoules of energy, setting a new global benchmark in fusion research.
In 5 Sekunden habe JET immerhin so viel Energie erzeugt wie beim Verbrennen von 2 Kilogramm Braunkohle. Ein neuer Rekord, berichtet JET-Physiker Ambrogio Fasoli. Und im Januar 2025 gelang es einem chinesischen Experiment, ein heißes Wasserstoffgas eine gute Viertelstunde lang in einem Magnetkäfig im Zaum zu halten. Ein Fortschritt, auch wenn dabei keine Fusionsenergie entstand. Erfolge, die Fachwelt und Politik in Aufregung versetzen und jene Start-ups bestätigen, die rund um den Globus an einem Fusionsreaktor tüfteln, nicht zuletzt in Deutschland. Denn nun scheint klar, es gibt 2 Wege zum Ziel. Die Magnetfusion, bei der heißes Wasserstoffgas in Magnetkäfige eingeschlossen und mit konzentrierten Mikrowellen auf 100 Millionen Grad erhitzt wird. Und die Laserfusion, bei der geballte Lichtblitze kleine Wasserstoffkügelchen zur Fusion bringen.
Die Magnetfusion. Wendelstein 7X in Greifswald.
Das Experiment Wendelstein gilt als einer der Wegbereiter der Magnetfusion. Ein Riesenreifen aus Metall, liegend montiert auf einem soliden Gerüst. Sein Durchmesser 16 Meter. Innen luftleer gepumpt, außen umschlossen von wuchtigen, tiefgekühlten Magneten. Drumherum Schläuche, Kabel, Aggregate und Edelstahlrohre, die sich um Ecken und Kurven biegen.
Wendelstein 7X ist kein Kraftwerk, sondern das ist noch ein Experiment, eine Großforschungsanlage.
Thomas Klinger, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Greifswald.
Aber sie soll die technische und wissenschaftliche Basis für ein künftiges Fusionskraftwerk legen.
Die Konstruktion der supraleitenden, mit flüssigem Helium gekühlten Magnete machte allerdings Probleme. Ihre Form ist hochkomplex, gewunden und verdrillt, kein Magnet ist wie der andere. Die Folge? Jahrelange Verzögerungen. Erst 2015 konnte Wendelstein an den Start gehen.
Das war die größte Erleichterung für mich in der Tat. Also als wir die Maschine runtergekühlt haben auf minus 270 Grad, da habe ich eine Flasche aufgemacht.
Es klingt paradox. Nur solche ultrakalten Magnete sind stark genug, um den extrem heißen Wasserstoff im Zaum zu halten. Mittlerweile kann Wendelstein ein Plasma, ein heißes elektrisch geladenes Wasserstoffgas, 8 Minuten lang auf 35 Millionen Grad heizen. In ein paar Jahren soll es eine halbe Stunde sein bei 50 Millionen Grad. Das bringt die Wasserstoffkerne zwar immer noch nicht nahe genug aneinander, um sie miteinander verschmelzen zu lassen, aber dafür wurde Wendelstein auch gar nicht gebaut. Er soll lediglich zeigen, dass sich das Prinzip grundsätzlich für einen Fusionsreaktor eignet. Und wie es aussieht, geht das Konzept auf.
Es hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass die Anlage enorm gutmütig ist, also sehr einfach zu betreiben ist. Und sie hat auch gute Daten geliefert im Hinblick auf Temperatur, Dichte, Einschluss des Plasmas, Qualität des Einschlusses.
Wendelstein ist ein Experiment vom Typ Stellarator. Der galt lange als Nebenzweig der Magnetfusion. Der internationale Hoffnungsträger war eigentlich das Mega-Experiment ITER mit einem konkurrierenden Konzept, mit Magneten, die einfacher zu bauen, aber schwieriger zu beherrschen sind. Die Anlage in Südfrankreich hätte längst an den Start gehen sollen, doch ihr Start verschiebt sich immer weiter. Mittlerweile soll sie erst 2039 die ersten Fusionsreaktionen zünden. Deshalb setzen auch manche Startups mittlerweile auf das Konzept des Stellarators Marke Wendelstein.
Das Kraftwerk wäre etwas mehr als doppelt so groß wie Wendelstein 7X und hätte halt höheres Magnetfeld. Da wäre man sozusagen im Gigawatt-Bereich, was sozusagen die Fusionsleistung angeht.
Sagt Jorrit Lion vom Münchner Startup Proxima Fusion. Ein Gigawatt, das entspräche der Leistung eines großen Kohlekraftwerks. Bis es soweit ist, muss die Technik aber noch deutlich weiterentwickelt werden. Magnete aus speziellen Materialien, sogenannten Hochtemperatur-Supraleitern, viel stärker als die jetzigen Modelle. Optimierte Formen für die Magnetspulen, um das heiße Plasma besser einschließen zu können. Und ein System zur Erzeugung von Tritium, so heißt eine der beiden Wasserstoffsorten, die man als Brennstoff braucht.
Wir planen bis 2031 einen Prototypen in Deutschland, vielleicht in München, zu bauen, wo wir eben zeigen, dass wir so viel Energie sozusagen rausbekommen aus dem Plasma, wie wir reinstecken. Unsere Roadmap sieht dann bis Ende der 2030er Jahre ein richtiges erstes Fusionskraftwerk vor.
Ebenfalls in München residiert eine zweite Stellarator-Firma. Gauss Fusion wurde 2022 von Industriefirmen gegründet, die schon seit längerem Versuchsreaktoren mit Komponenten beliefern.
Und die sind zusammengekommen und haben gesagt, jetzt wollen wir nicht nur Lieferanten werden, sondern wir möchten maßgeblich als Bauherr agieren. Und deswegen ist Gauss Fusion entstanden.
Sagt die Geschäftsführerin Milena Roveda. Doch die Herausforderungen auf dem Weg zum Reaktor sind nicht ohne.
Die Komponenten im Innern des Reaktors werden einer hohen radioaktiven Belastung ausgesetzt sein. Daher müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden. Das muss effizient und mit Hilfe von Robotern erfolgen.
Beschreibt Richard Campbellton, er ist der Chefwissenschaftler von Gauss. Die hohe radioaktive Belastung, von der er spricht, stammt von den Neutronen, die bei der Fusion unweigerlich freigesetzt werden. Diese radioaktiven Teilchen werden zwar abgeschirmt und können nicht nach außen dringen, doch sie greifen die Reaktorbauteile an. Ein weiteres Problem?
Der eine Fusionsbrennstoff, Tritium, muss im Reaktor hergestellt werden, in einem kontinuierlichen Prozess. Dass die Komponenten dafür taugen, wurde zwar schon im Labor demonstriert, aber sie zu einem industriellen Prozess zusammenzubringen, ist noch nicht gelungen.
Radioaktives Tritium herstellen, es handhaben und auch neue Reaktormaterialien entwickeln, das sind Hürden, die erst noch genommen werden müssen. Um das Jahr 2040 will Gauss ein serienreifes Kraftwerk haben, Leistung 1 Gigawatt, so viel wie heutige Großkraftwerke. Ein Magnetkäfig, der Wasserstoff einsperrt und ihn mit superstarken Mikrowellen auf Abermillionen Grad erhitzt. So lautet das Rezept für einen Fusionsreaktor. Diesen Ansatz verfolgen Startups wie Proxima Fusion und Gauss Fusion. Aber da wäre noch ein anderer, ein zweiter Weg.
Die Laserfusion. Der Riesenlaser NIF in Kalifornien.
Bei der Laserfusion feuern Laserblitze auf ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff und pressen es so stark zusammen, dass die Kerne verschmelzen können. Der Wegbereiter dafür findet sich in den USA.
Also es ist wahnsinnig, wenn man davor und auch da drin steht. Das ist also eine riesige Halle, ungefähr von der Fläche von 3 Fußballfeldern.
Seit 2007 arbeitet Thilo Döppner in Kalifornien am Lawrence Livermore National Lab. Dort in dieser Riesenhalle steht die energiestärkste Laseranlage der Welt, NIF, die National Ignition Facility.
Sie treibt 192 Laserstrahlen an, die dann über ein gigantisches Röhrensystem in eine Kammer geführt werden, die 10 Meter Durchmesser hat.
Die Kammer ist eine Hohlkugel aus Metall. In ihrer Oberfläche lauter Löcher. Durch sie schießen die Laserblitze in die Mitte der Kugel. Dort steckt an einer Halterung das Target, also die Zielscheibe, ein Diamantzylinder, kaum größer als eine Medikamentenkapsel.
Und da werden eben die ganzen Laserstrahlen gebündelt auf dieses Target.
In der Kapsel steckt ein millimetergroßes, tiefgekühltes Kügelchen aus den beiden Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium, die Brennstoffe für die Kernfusion. Ähnlich wie bei einer Wasserstoffbombe, nur viel kleiner, wobei sich die Explosion unter Kontrolle halten lässt. Jahrelang mühte sich NIF vergebens, dieses Kügelchen mit den Lasern zu zünden. Doch dann glückte der Durchbruch.
Im Dezember 2022 ist es uns zum ersten Mal gelungen, die Energie, die durch Fusion erzeugt worden ist, dass die größer ist als die Laserenergie, die reingeht.
Unterm Strich aber gewinnt NIF noch keine Energie. Die Anlage braucht schlicht zu viel Strom, um das Laserlicht überhaupt erst zu erzeugen. Ein Manko, das mehrere Start-up-Unternehmen angehen wollen. Die Kernfusion. Noch liefert sie keine Energie, auch wenn sich das manche für die Zukunft erhoffen. Diverse Start-up-Firmen wollen irgendwann Geld damit verdienen, auch in Deutschland. Doch mit welcher Technik, das steht noch nicht fest. In Frage kommen die Magnet- und die Laserfusion. Und bei der gibt es große Visionen.
Also wir bei Focused Energy planen die Kernfusion, also die Fusion von Wasserstoff zu Helium mit Hilfe von Hochleistungslasern in den nächsten Jahren zu einem kommerziellen Kraftwerk zu entwickeln.
Markus Roth von Focused Energy in Darmstadt. Wie sein Reaktor eines Tages aussehen soll, das hat er schon vor Augen.
Das Kraftwerk selber besteht in erster Linie aus 2 Gebäudeteilen. In dem ersten Gebäudeteil befindet sich das, was wir gerne den Treiber nennen. Das ist eine Ansammlung von vielen Hochleistungslasern, die dort eingebaut werden.
Es sind mehrere hundert Laser, jeder mit enormer Power.
Diese Laserstrahlen werden dann über einen Tunnel in das zweite Gebäude geleitet. In diesem zweiten Gebäude werden diese Laserstrahlen von allen Seiten in eine kugelförmige Targetkammer hineingeschossen. 10-mal pro Sekunde wird von oben in diese Reaktorkammer ein kleines Kügelchen von ca. 2-3 mm Durchmesser hineingefeuert.
Ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff aus Tritium und Deuterium. Eine erste Lasersalve komprimiert das Kügelchen auf das Tausendfache seiner Dichte.
In dem Moment feuern wir einen weiteren Laser, einen sehr kurzen Laserpuls, in diese dichte Materie hinein, um diese hochkomprimierte Materie an einer kleinen Stelle über die, wie wir sagen, Zündtemperatur zu bringen, dass in dem Moment die Fusion losläuft und durch diesen Brennstoff sich hindurchfrisst, worauf man dann ungefähr 100 bis 200 Mal so viel Energie aus der Fusion herausbekommt, wie man vorher hineingesteckt hat.
Die vollgeladene Batterie eines Elektroautos mit 600 Kilometern Reichweite. Das steckt an Energie in einem einzigen Brennstoffkügelchen. Zu wenig für eine große Bombe, doch da in jeder Minute 600 Kügelchen zünden sollen, ließe sich dann doch eine Menge Strom erzeugen, ähnlich viel wie heute ein großes Kohlekraftwerk. Aber es gibt noch jede Menge Entwicklungsbedarf, zum Beispiel.
Die technologischen Herausforderungen sind einmal, diese neuartigen Lasersysteme zu bauen. Auf der anderen Seite müssen wir 10-mal pro Sekunde ein neues Kügelchen in diesen Reaktor hineinschießen. Und die Produktion dieser Kügelchen, die Präzision bei der Produktion, stellen eine technologische Herausforderung dar, die wir angehen.
Eine Apparatur, die 10-mal pro Sekunde ein Brennstoffkügelchen so präzise fallen lässt, dass es von Hunderten von Laserblitzen getroffen wird. Bislang ist das noch reine Vision. Trotzdem verfolgt Focused Energy einen ehrgeizigen Fahrplan. Anfang der 2030er Jahre soll eine Testanlage mit 40 bis 50 Lasern stehen. Und einige Jahre später ein Demonstrationsreaktor mit Hunderten von Lasern, der Strom erzeugt.
Bei Marvel Fusion haben wir uns zum Ziel gesetzt, Fusionsenergie zu kommerzialisieren, also Fusionsenergie in Kraftwerke umzusetzen und damit eine CO2-freie, saubere, sichere Energiequelle zur Verfügung zu stellen.
Auch ein Münchner Startup tüftelt an der Laserfusion, allerdings mit einem anderen Zündmechanismus, sagt Geschäftsführerin Heike Freund, mit Brennstoffkügelchen, in die Nanomuster eingeprägt sind. In diesen Nanostrukturen sollen die Laserblitze Atomkerne beschleunigen, um sie zur Verschmelzung zu bringen. Auch hier ein Problem, die Laser, die die Kügelchen zünden sollen.
Solche Lasersysteme gibt es heute nicht auf dem Markt. Wir entwickeln industrielle Laser, aktuell auch mit einer Unterstützung der Agentur für Sprunginnovation, der Sprint. Hier haben wir letztes Jahr 45 Millionen Förderung erhalten, um diese Lasertechnik zu entwickeln. Und da gibt es jetzt auch erste Hardware-Komponenten schon und das geht sehr gut voran.
Die Pläne von Marvel Fusion klingen sogar noch ehrgeiziger als bei der Konkurrenz. 2027 eine erste Laseranlage, Anfang der 2030er ein Kraftwerksprototyp. Und?
Unser Ziel ist es, ab 2035 kommerzielle Kraftwerke zu bauen.
Was manche Fachleute allerdings für utopisch halten. Zwei Wege könnten eines Tages zu einem Reaktor führen. Die Magnetfusion mit einem heißen, in einen Käfig eingesperrten Wasserstoffgas. Und die Laserfusion, bei der starke Lichtblitze den Brennstoff zünden. Aber welche dieser beiden Technologien könnte sich durchsetzen? Die Magnetfusion, glaubt Christian Linzmeier, Fusionsexperte vom Forschungszentrum Jülich. Seit Jahrzehnten wird an ihr geforscht, also sollte sie einen Vorsprung haben.
Also bei den Lasern, da ist man noch mehrere Größenordnungen weg von der Effizienz her. Das ist etwas, wo die Laserfirmen dran sind. Also es gibt da auch tolle Fortschritte. Aber nichtsdestotrotz sind da die Schritte einfach noch größer, die man machen muss. Und deswegen sehe ich das als eine interessante Alternative. Aber die technologische Umsetzung sehe ich in noch größeren Entfernungen als in der Magnetfusion. Und deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend.
Die Laserfusion dagegen könnte sich eines Tages als praktikabler erweisen, meint Markus Roth vom Startup Focused Energy.
Generell ist das ganze Laserfusionsverfahren sehr modular aufgebaut. Wenn ich feststelle, dass die Laserenergie, die ich benötige, um die Fusion robust zu starten, nicht reichen sollte, kann ich ohne Schwierigkeiten 10, 20 weitere Laserstrahlen dazu packen. Und dieser modulare Aufbau gibt eben eine Chance, noch Änderungen in dem System vorzunehmen oder Ergänzungen, Erweiterungen an dem System vorzunehmen.
Ein Wettbewerb mit offenem Ausgang. Und was ist mit den Versprechungen der Startups, 2040 oder vielleicht sogar schon 2035 ein fertiges Fusionskraftwerk auf die Beine zu stellen? Nicht wenige sind skeptisch.
Also es ist überhaupt kein Selbstläufer, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das Plasma und zack, da steht das Kraftwerk.
Reinhard Grünwald vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Für das Parlament hat er Anfang 2025 eine Studie vorgelegt über die Chancen und Herausforderungen der Kernfusion. Aus seiner Sicht genügt es nicht, den Prototyp eines Fusionsreaktors zum Funktionieren zu bringen. Es gehört noch weit mehr dazu, ihn zu einem Kraftwerk zu machen, das zuverlässig und dauerhaft läuft.
Eine der zentralen Herausforderungen fängt schon damit an, aus welchem Material baue ich eigentlich mein Kraftwerk? Die Herausforderungen, die an solche Materialien gestellt werden, sind sehr, sehr hoch. In so einem Kraftwerk wollen Sie ja über 30, 40 Jahre lang Strom erzeugen. Das ist schon mal ein ziemliches Brett.
Die Materialien, aus denen ein Fusionsreaktor besteht, müssen jede Menge Hitze aushalten können, sowie einen Dauerbeschuss an Neutronen, die beim Betrieb des Reaktors entstehen.
Die Materialien werden spröde, sie können aufquellen, es können Hohlräume entstehen, in denen sich dann wiederum Gas sammeln kann.
Gas, das die Reaktorkomponenten im Laufe der Zeit schädigen könnte. Immerhin, Ansätze für neue, widerstandsfähige Reaktormaterialien gibt es bereits, sagt Christian Linzmeier aus Jülich.
Es gibt so einen Stahl, den nennen wir in Europa Orofer. So Stahlfirmen, da hat man kleine Chargen schon produziert, mit denen wir auch experimentieren. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich brauche jetzt davon aber 10.000 Tonnen, dann ist es wieder schwieriger, dann muss man den sozusagen trotzdem so rein herstellen können, also ohne Verunreinigungen.
Wie sich solche Stähle in Serie und in großen Mengen herstellen lassen, ist noch offen. Ebenso die Frage nach einem der Brennstoffe für die Kernfusion, der Wasserstoffvariante Tritium. Reinhard Grünwald?
Um das Kraftwerk zu starten, brauchen Sie ein Startinventar an Tritium, damit Sie überhaupt erstmal anfangen können. Es dürfte so in der Größenordnung 10 Kilogramm Tritium liegen. Auf der gesamten Welt gibt es derzeit Tritiumvorräte in Höhe von grob geschätzt 25 Kilogramm. Zivil verfügbare Tritiummengen.
Wenn die Reaktoren erstmal laufen, sollten sie sich ihr Tritium selber herstellen, so der Plan. Das Prinzip, die Neutronen, die die Reaktoren erzeugen, sollen auf Zielscheiben aus Lithium treffen und das Lithium dann in Tritium umwandeln. Es erbrüten, so nennt sich das im Fachjargon.
Allerdings ist die Bruttechnologie noch nicht besonders weit fortgeschritten. Also es gibt Konzepte und es gibt ein paar verkleinerte Testmodule. Es gibt allerdings noch keinen Prototypen, den man jetzt wirklich in vernünftigem Ausmaß irgendwie testen kann, geschweige denn die komplette Prozesstechnik.
Hitze- und strahlungsbeständige Materialien, ausreichende Mengen an radioaktivem Tritium, um die Verschmelzung der Kerne zu starten, und eine ausgereifte Technologie, um Tritium für den laufenden Betrieb herzustellen. Das sind gigantische Herausforderungen. Sie dürften dafür sorgen, dass die Fusion nicht in 10 oder 15 Jahren einsatzreif ist, sondern deutlich später, meint Grünwald.
Das geht alles nicht von heute auf morgen. Meines Erachtens wird da nicht ausreichend genug drüber gesprochen, über die Dinge, wo man im Moment noch nicht so genau weiß, wie man sie eigentlich lösen will.
Doch selbst wenn die Technik funktioniert und die Branche es schafft, brauchbare Reaktoren auf die Beine zu stellen, werden sie überhaupt wirtschaftlich sein? Denn eines ist klar, ein Fusionsreaktor wird alles andere als billig sein. Zwischen 3 und 20 Milliarden Euro, so die Schätzung.
Langfristig gehen wir davon aus, dass Fusionsenergie genauso viel kosten wird wie Kernspaltung. Also wir gehen nicht davon aus, dass das so günstig sein wird wie Windenergie. Das ist unschlagbar.
Sagt Milena Rovida von Gauss Fusion. Aber die Fusion soll auch gar nicht mit den Erneuerbaren konkurrieren, sondern sie ergänzen. Sie soll eine zuverlässige Grundlast an Strom liefern und damit die Schwankungen von Wind- und Solarstrom ausgleichen. Sollten allerdings Batterien irgendwann so leistungsfähig sein, dass sie Solar- und Windstrom in großen Mengen günstig speichern, könnten Fusionsreaktoren schlicht überflüssig sein. Denn als Kraftwerk, das immer dann einspringt, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, eignen sich Fusionsreaktoren wohl kaum. Da sind sich Christian Linzmeier und Reinhard Grünwald einig.
Das System der Erneuerbaren mit diesen Lückenfüllern aus der Fusion zu füllen, halte ich jetzt nicht für besonders effizient, sage ich mal.
Das mag technisch funktionieren. Wirtschaftlich gesehen ist das ein absolutes K.O.-Kriterium. Wenn man so ein Kraftwerk baut, dann möchte man, dass es jede Stunde im Jahr, die irgendwie möglich ist, Strom erzeugt. Anders ist es wirtschaftlich einfach nicht darstellbar.
Aber womöglich ist die Kernfusion gar nicht so sehr für Deutschland interessant, sondern eher für Länder wie Frankreich, um irgendwann ihre Kernkraftwerke durch Fusionsreaktoren zu ersetzen. Zwei konkurrierende Konzepte, beide sehr teuer. Eine Menge ungeklärte technische Fragen. Und ob sich Fusionsreaktoren wirtschaftlich lohnen werden, ist noch unklar. Dennoch, die Stimmung in der Fusionsbranche könnte schlechter sein. Bei Investoren sammeln die Start-ups Millionen ein. Und die Politik gibt Rückenwind. Das Bundesforschungsministerium hat ein milliardenschweres Förderprogramm aufgelegt, von dem staatliche Institute profitieren und auch die deutschen Start-ups. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Frank Grotelüschen und ich habe nachgefragt, was dran ist an den ehrgeizigen Plänen der Kernfusion.